atmen wollen, sind internationale Wirtschaftsbeziehungen. Wir haben auch so Geld ist Macht, haben wir mal als Schlagwort, als Hypothese in den Raum geworfen. Genau, wir wollen uns halt beschäftigen mit Akteuren wie der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds, der Welthandelsorganisation. Genau, wenn ich diese Namen höre, ich weiß, ich denke da mal, es hat irgendwas zu tun mit viel Geld, die geben irgendwie Kredite, wobei vielleicht auch nicht alle, ich weiß nicht. Das kommt alles noch. Es geht irgendwie um Freihandel, damit wollen wir uns auch nochmal genauer beschäftigen. Und man kann sich irgendwie auch vorstellen, wenn jemand über so viel Geld verfügt, kann er auch ganz schön Druck ausüben. Und ja.
Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen drauf eingehen.
Genau, auch ein bisschen kontrovers drauf eingehen. Erstmal ein bisschen sachlich, was machen die, aber halt natürlich auch immer aufzeigen, was für Probleme es da eben entsprechend auch mitkommen. Genau, also mir geht's so, ich hatte Lust, mich mal in das Thema einzulesen. Das ist jetzt quasi unser Lernprozess in diese Sendung. Genau, einmal noch kurz Musik und dann geht's ernsthaft los.
Dann geht's richtig los. Wenn wir uns die Weltbank, IWF und WTO anschauen, dann sind alle drei nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Es sind alle drei Organisationen der UNO. Und sie wurden gegründet mit dem Ziel, den Wiederaufbau voranzutreiben und internationale wirtschaftliche Verflechtungen statt Isolationismus voranzutreiben. Schwieriges Wort. Also auch vielleicht um den Frieden voranzutreiben. Und vielleicht jetzt mal der Reihe nach. Was ist der IWF?
Ja, also IWF erstmal bedeutet Internationaler Währungsfonds. Und wie man aus dem Namen schon ableiten kann, geht es hier vor allem um Währungspolitik. Also um so Dinge wie Wechselkurse oder darum erstmal überhaupt, dass Währungen ineinander umtauschbar sind, was zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs nicht mehr der Fall war. Es geht in dem Sinne aber auch um Haushaltsbilanzen, um Zahlungsfähigkeit. Und man kennt den IWF ja vielleicht auch noch aus der Euro-Krise, wo ja gerade Haushaltsbilanzen und Fähigkeit nicht unbedingt immer ideal waren.
Wer entscheidet denn beim IWF?
Also Mitgliedstaaten sind fast alle Staaten der Welt. Das sind so 188, 189 Mitgliedstaaten. Und geleitet wird der IWF dann von einem Gouverneursrat, der besteht aus Finanzministern und Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten. Und da funktioniert es jetzt so, die Stimmen, die man hat oder die einzelnen Länder haben, sind gewichtet nach dem Kapital, das sie einbringen in diesen Fonds. Das bedeutet im Endeffekt, die USA haben um die 17% des Stimmrechts, Japan und Deutschland um die 6% jeweils, Frankreich, Großbritannien und China kommen jeweils so auf plus minus 4%. Wenn man das jetzt mal durchrechnet, haben, wie viele Länder habe ich gerade genannt? 6 Länder haben gemeinsam schon 40% der Stimmen. Können natürlich ganz schön viel entscheiden, vor allem wenn man bedenkt, dass Entscheidungen mit 85% der Stimmen getroffen werden müssen. Das heißt, wenn allein schon die USA haben quasi eine Vetomacht mit ihren 17%. Genau, weniger finanzstarke Staaten haben da entsprechend kaum Stimmrecht, was durchaus ein erster Kritikpunkt ist jetzt an dem System. Man kann natürlich seine Klientelpolitik durchsetzen, wenn man möchte, wenn man mehr Stimmrecht hat. Genau, es gibt allerdings sowas, ich nenne es mal Aufstiegschancen, also Schwellenländer wie Brasilien und China haben in der letzten Zeit ihren Anteil vergrößert, entsprechend dem, wie sie auch ihren Anteil am Weltmarkt vergrößert haben. Das spiegelt jetzt aber natürlich reellen wirtschaftlichen Erfolg wider. Das heißt jetzt ja nicht, dass, also den muss ja auch erstmal geschafft sein. Und wenn natürlich so riesige internationale Finanzsysteme sowas auch manchmal verhindern, wie wir auch in der Sendung noch einige Male ansprechen werden, ja, darauf ist es natürlich nicht ausgerichtet.
Okay, und wie muss ich mir das vorstellen? Was machen die da den ganzen Tag in ihren Büros?
So ganz habe ich das auch nicht verstanden, ne? Aber grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, es gibt einmal so eine beratende und beurteilende Funktion. Also die Wirtschafts- und Geldpolitik der Mitglieder wird eben ja, überwacht und analysiert und vor allem auch Auswirkungen der Politik der Mitgliedsländer auf ihre Zahlungsbilanzen. Und gleichzeitig agiert der IWF aber auch als Kreditgeber, um eben möglicherweise auftretende Zahlungsbilanzdefizite zu überbrücken. Und das passiert eben vor allem in Ländern des globalen Südens, dass der IWF einspringt. Jetzt aber ja letztens auch in Griechenland und Irland.
Du Du sagst, er ist als Kreditgeber auch da, der IWF. Was muss ich leisten, um so einen Kredit überhaupt zu bekommen? Gibt es irgendwelche Bedingungen, an die ich gebunden bin?
Ja, also die Kredite sind grundsätzlich an Bedingungen gebunden. Und zwar werden verlangt wirtschaftspolitische Reformen, also mit dem offensichtlichen Ziel, eben den Haushalt zu sanieren. Das bedeutet aber im Endeffekt also wirklich starke Reformen und Umstrukturierungen. Und das kann man durchaus kritisch sehen. Das ist natürlich ein Einschnitt in die Souveränität einmal eines Staates. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach sehr oft einfach so nach westlichem Modell geschieht. Also so wie es, weiß nicht, in Deutschland läuft, so läuft das dann vielleicht auch in irgendeinem Land in Afrika, Lateinamerika, Asien, Südostasien. Natürlich wird das im Endeffekt auch die Sozialpolitik betreffen. Also ich kann mir ja nicht, kann nicht davon ausgehen, ja, ich saniere jetzt nur ein bisschen an der Wirtschaft rum und die Menschen bekommen davon, wenn überhaupt, nur Positives mit. So funktioniert das ja leider nicht. Außerdem wird eine Öffnung der Märkte oft erzwungen, also Aufhebung von Zöllen beispielsweise, Privatisierung und vieles von dem kann im Endeffekt sogar wachstumsschädlich sein. Das, ja, weiß man ja vorher leider auch immer nicht. Alles ist alles auch sehr komplex.
Gerade wenn es darum geht, dass Reformen auch erzwungen werden, denke ich auch an die Euro-Krise, wo die IWF ja auch oft medial in Erscheinung getreten ist. Kannst du dazu noch was sagen?
Genau, das wäre jetzt meiner Meinung nach nicht so der Schwerpunkt dieser Sendung, aber was dazu auf jeden Fall zu sagen ist, der IWF ist beteiligt am Euro-Rettungsschirm, was auch kritisiert wurde, weil auch gesagt wurde, eigentlich könnte die EU das möglicherweise auch alleine stemmen, naja. Jedenfalls sind sie auch Mitglied der Troika, das ist ja dieses Expertengremium, das eben die griechische Regierung nicht nur berät, sondern auch verpflichtet zu konkreten Sparpaketen und da auch den Einsatz der Hilfsgelder überwacht. Genau, auch da ist der IWF beteiligt.
Ich würde sagen, es gibt eine kleine Musikpause, bleibt dran. Gleich nehmen wir die Weltbank genau unter die Lupe. Machen wir noch weiter mit der nächsten Akteurin, der Weltbank. Was machen die?
Also der lange Name der Weltbank ist ja Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Also einmal auch nochmal Wiederaufbau, ne? Dann haben wir immer noch diesen zweiten Gedanken drin. Aber auch Entwicklung, wo wir ja wieder hier in unserem Metier kommen. Ne? Wir hatten auch schon mal eine Sendung zur Entwicklungshilfe und so. Genau, das ist natürlich thematisch interessant. Also die Aufgabe der Weltbank ist, oder was sich zur Aufgabe gemacht hat, ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Mitgliedsländer und des Lebensstandards der Bevölkerung. Und das soll erreicht werden einmal durch Erleichterung von Kapitalanlagen für produktive Zwecke, durch die Förderung auch privater Direktinvestitionen und des Außenhandels und durch die Förderung von Maßnahmen zur Armutsbekämpfung, also auch Infrastrukturprojekte, vor allem Investitionen in Infrastruktur. Und das erfolgt durch die Vergabe von Darlehen, also Finanzhilfen, und aber auch durch die Gewährung technischer Hilfe bei Entwicklungsprojekten, durch die Koordinierung von Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit mit anderen Entwicklungshilfeorganisationen. Dabei ist die Weltbank quasi selbst die weltweit größte Entwicklungshilfeorganisation.
Beim Internationalen Währungsfonds wurde ja je nach Kapital das Stimmrecht vergeben. Wie sieht es jetzt aus mit der Weltbank?
Das läuft da prinzipiell ganz genauso. Auch da geht das Stimmrecht nach Kapital. Auch haben wir hier die gleichen mächtigen Akteure natürlich und die gleichen weniger mächtigen. Und auch hier ist das natürlich ein Anlass für Kritik, denn natürlich besteht die Möglichkeit, dass eben die geldmächtigeren Länder quasi eigennützig handeln. Also sie können natürlich, im Endeffekt entscheiden sie, was wird finanziert, was ist finanzierungswürdig und aber natürlich auch, welche Unternehmen setzen das um. Also natürlich kann ich als Deutschland darauf pochen, dass jetzt irgendein deutsches Unternehmen, weiß nicht, eine Brücke über den Ganges baut, so ungefähr. Und dann habe ich natürlich auch selbst wieder was davon. Genau. Wo bin ich stehen geblieben?
Ja. Oder gibt es weitere Kritikpunkte, die wir jetzt noch nicht genannt bekommen haben.
Ja, also einmal noch zu dieser Eigennützigkeit. Es wird der Weltbank hin und wieder vorgeworfen, eben, dass gewisse Investitions- und Rohstoffprojekte eher der Markterschließung und der Rohstoffversorgung der Industrieländer dienen, als wirklich den Interessen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern. Es sind viele Fälle bekannt, wo es der lokalen Bevölkerung nach Weltbankprojekten schlechter ging als vorher, was ja nicht mit der, mit dem ursprünglichen Ziel vereinbar ist, also kein bisschen, darum soll es nicht gehen. Und genau, was man eben auch, was auch problematisch ist, die Weltbank ist nicht rechtsverbindlich an die Einhaltung der Menschenrechte in den durch sie geförderten Projekten gebunden. Das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt als Kleinbäuerin durch ein Weltbankprojekt von meinem Land vertrieben werde, habe ich ja wahrscheinlich das Recht, gegen diesen Konzern zu klagen, aber nicht gegen die Weltbank, die das finanziert hat. Das ist natürlich auch genau der Grund, warum die Weltbank das auch gar nicht so gerne ändern möchte, diesen Zustand, weil sie sind im Endeffekt doch auch fein raus, wenn mein Projekt nicht so umgesetzt wird, wie es ihren Standards entsprechen würde.
Verrückt. Hast du Beispiele für Projekte, in denen das so negativ gelaufen ist?
Ja, es gibt da eine gut recherchierte Reportage des WDR zum Beispiel zur Weltbank. Das System Weltbank Vertreibung auf Kredit heißt die. Das habe ich mir mal durchgelesen. Ich kannte die sogar. Ich habe die irgendwie vor ein paar Monaten schon mal gelesen und jetzt wieder drauf gestoßen. Ja. Erstes Beispiel wäre da ein Beispiel in Honduras. Da ging ein Kredit oder eine Unterstützung an den Palmölkonzern Dinant, heißt er. Und der ist da aber einfach verwickelt in Landkonflikte und es soll sogar mysteriöse Mordfälle und Entführungen gegeben haben. Also Menschen sind verschwunden.
Hatten wir gerade in der letzten Sendung, dass Palmöl auch eine der Hauptursachen für Landraub ist.
Genau. Und eben nicht nur in Südostasien, sondern offensichtlich auch in Honduras. Und genau, also viele Menschen wurden einfach von ihrem Land vertrieben. Also schon seit den 90ern ist die Weltbank wohl in der Region aktiv und beteiligt an Privatisierung von Land, das früher eben Bauernkooperativen, also Kleinbauern gehörte, Kleinbäuerinnen. Und durch diese Strukturreformen, nennt sich das dann, die eigentlich Armut bekämpfen sollen, ist die Armutsrate im Endeffekt gestiegen, weil viele Menschen einfach kein Land mehr haben. Also ich glaube, drei Viertel der KleinbäuerInnen haben kein Land, haben ihr Land verloren durch diese Strukturreformen.
Vielleicht noch ein Beispiel. Hast du noch eins?
Oh, ich habe noch einige Beispiele. Also erstmal vielleicht mal auch wo nochmal um diesen Begriff, das Problem der Umsiedlung nochmal darzustellen, wie groß das wirklich ist. Also es gab da mal eine Analyse des Internationalen Konsortiums für investigativen Journalismus, die haben über 900 Projekte der Weltbank ausgewertet, nachdem wie viele Menschen mussten dafür umgesiedelt werden. Und die Zahl ist wirklich erschreckend. Also in den letzten 10 Jahren wurden 3,4 Millionen Menschen umgesiedelt durch Weltbankprojekte. Also Projekte, die den Menschen helfen sollen und durch die sie aber ganz oft umgesiedelt werden. Und ich glaube nicht, dass das ist, was sich die Menschen als Hilfe gewünscht hätten. Also natürlich argumentiert die Weltbank dann, manchmal geht das einfach nicht anders. Manchmal, ich weiß nicht, wenn du irgendwo einen Staudamm bauen willst, der total große Rendite bringt, dann muss der halt genau an den Fluss. Ne? So nach dem Motto. Aber ich glaube einfach, diese Zahlen, 3,4 Millionen Menschen, das erscheint mir doch ziemlich exorbitant. Genau, aber du hast nach weiteren Beispielen gefragt. Das habe ich dich ganz übergangen, genau.
Hört sich auch ein bisschen utilitaristisch an. So, ich baue einen Staudamm für das größere Wohl, aber es müssen halt, sag ich mal, die kleinen Leute, die am Fluss wohnen und nicht mitbestimmen können, müssen dann halt dafür weg.
Genau. Ich glaube, das ist genau das Problem, was sich hier durch die Sendung zieht. Wir haben das große Geld und die kleinen Leute. Und ja, genau das ist das Problem. Genau. Aber du hast nach weiteren Beispielen gefragt, habe ich schon zum zweiten Mal angesetzt. Entschuldigung. Ich hätte dann noch ein Beispiel aus Äthiopien. Auch dort wurden zehntausende Menschen einer bestimmten Volksgruppe, der Anuak, umgesiedelt und größtenteils gewaltsam umgesiedelt. Und das Land, auf dem sie jahrelang gelebt haben, wurde verpachtet. Viele der Menschen leben jetzt, sind jetzt innerhalb von Äthiopien quasi vertrieben worden. Viele leben aber auch als Flüchtlinge im Sudan. Und Jetzt sagt die Weltbank natürlich, nee, da haben wir nichts mehr zu tun. Es läuft aber in der Region ein Bildungs- und Gesundheitsprojekt der Weltbank und der Verdacht liegt nahe, dass die Regierung Gelder, die dafür gedacht waren, zweckentfremdet hat für diese Umsiedlung. Wo man sich jetzt halt fragt, kann die Weltbank sowas ausschließen? Sollte sie sowas nicht vielleicht ausschließen? Wie gut ist da der Überblick und könnte der besser sein? Dann gibt es Beispiele von einem Braunkohlekraftwerk im Kosovo. Braunkohle ist so ziemlich das Dreckigste, was man verbrennen kann. So. Das ist eben einfach ja fürs Klima nicht gut. Es hängt jede Menge Kohlestaub in der Luft. Auch hier wurden Menschen umgesiedelt. Es wurde ein Kohlekraftwerk in Indien unterstützt, seitdem die Fischbestände drastisch zurückgegangen sind in der Gegend. 10.000 Menschen sind von der Fischerei dort abhängig. Aber ist die Temperatur gestiegen, Chemikalien verseucht, Fischbestand geht zurück. Das widerspricht diesem Do-No-Harm-Prinzip, das die Weltbank eigentlich hat. Also Do-No-Harm, mach nichts kaputt, so ungefähr. Ja. Tu keinen Schaden.
Es sind ziemlich viele negative Beispiele.
Es gibt bestimmt auch positive, ja. Ne? Die habe ich jetzt, ja.
Also die Frage, die ich mir an der Stelle stelle, ist, ob es keine Prinzipien auch für die Kreditvergabe oder für Investitionen gibt.
Das ist es ja. Also diese Prinzipien sind, die Prinzipien für die Kreditvergabe oder ja, Investitionen sind schon da. Und ich finde, das kann man hier so als Zwischenfazit sehen, dass die eben dann auch einfach angewandt und ihre Einhaltung überwacht werden müssen.
Das war ja schon mal ganz schön viel. Bevor wir weitermachen, würde ich sagen, nochmal eine ganz kleine Runde Musik. Zurück im Weltfunk mit den Zugvögeln. Wir haben das Thema IWF, Weltbank, WTO. Wir haben uns schon IWF und Weltbank angeschaut. IWF, ganz grob zusammengefasst, ist dazu da, die Währung zu stabilisieren. Die Weltbank hat Infrastrukturprojekte vor allem in Ländern des globalen Südens. Was macht denn jetzt die WTO?
Genau, also WTO ist die Abkürzung für World Trade Organization, also Welthandelsorganisation. Und mal genauso kurz und knapp gesagt, wie du es eben gemacht hast, sind sie dafür da, Zölle abzubauen. Genau, ein bisschen ausführlicher geht es natürlich um alle Arten von Regelungen und Erleichterungen der weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und ursprünglich, also die WTO als WTO gibt es seit 1994. Vorher, eben seit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es die GATT, das ist irgendwie Global Agreement on Trade und noch was. Im Prinzip das Gleiche.
Wie läuft das ab? Wer entscheidet hier? Es ist wie bei IWF und Weltbank, dass wer am meisten Kapital hat, am meisten entschieden werden kann?
Das ist hier tatsächlich nicht so. Also es gibt auch, fast alle Länder sind Mitglied und sie zahlen auch unterschiedlich hohe Beiträge. Aber hier geht es eben um Beiträge. Hier geht es ja, das ist ja kein Fonds und auch kein Kreditgeber. Das ist einfach eine Organisation, die brauchen halt... Ja, brauchen halt Geld um ihre Treffen, die alle zwei Jahre stattfinden, auf denen sie eben die Fachminister der Mitgliedsländer treffen sich und beraten, wie sie Zölle senken oder abbauen können. Und für sowas braucht die Organisation natürlich Geld oder auch für Streitschlichtungsgremien, auf die wir später noch kommen. Aber wir reden hier auf jeden Fall von deutlich weniger Geld als jetzt bei einem Fonds wie dem Internationalen Währungsfonds oder einer Bank wie der Weltbank. Was ich noch kurz sagen wollen würde zu den Zöllen. Zur Gründungszeit der WTO bzw. des GATT 1945 betrugen Zölle etwa 40% des Warenwertes, also so durchschnittlich. Heute sind es nur noch 2,2%. Also die WTO hat durchaus Erfolge zu verbuchen.
Ja, die WTO ist dafür da, auch Regeln und vielleicht auch Erleichterungen zu schaffen. Welche Regularien kennst du denn, die jetzt erlassen wurden?
Also was es zum einen gibt, ist das nennt man das Meistbegünstigungsprinzip. Das bedeutet, wenn ein Mitglied der WTO einem anderen Mitglied Vergünstigung einräumt, muss er sie auch allen anderen Mitgliedstaaten einräumen. Also wenn jetzt, ja, wenn jetzt zwei Länder, zwei Nachbarländer irgendwas günstig handeln wollen, zollfrei, dann müssen das auch alle anderen Länder dürfen. Ausnahmen sind da Freihandelszonen wie der EU-Binnenmarkt oder NAFTA, das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Oder
Mercosur in Süden, Lateinamerika.
Genau, genau. In Asien gibt es auch noch einen, Südostasien. Das heißt Asia, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Die Idee ist eben, dass quasi Freihandelszonen so ein erster Schritt sind und diese Regularien dann später vereinheitlicht werden können weltweit. Deswegen wird es so als Zwischenstufe gesehen. Und übrigens, Maisbegünstigungsprinzip kennt man vielleicht auch von den EPAs, von den European Partnership Agreements. Da sollen die ja auch durchgeboxt werden. Das sind ja Verhandlungen zwischen afrikanischen Ländern oder Regionen und der EU.
Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
Eben auch gelten, genau. Genau, was es auch noch gibt, sind Anti-Dumping- und Anti-Subventionsregularien, Regeln. Da werden wir aber auch noch drauf kommen. Also das heißt nicht, dass es gar keine Subventionen gibt.
Was passiert jetzt, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält und sagt, ich vergünstige jetzt mal das eine Land, das andere aber nicht?
Es gibt auf jeden Fall Streitschlichtungsgremien. Also ja, ich hatte jetzt ein anderes Beispiel für mitgebracht, nämlich zum Beispiel Kanada und die USA, die produzieren teilweise Fleisch von, also geben den Tieren Wachstumshormone, um mehr Fleischertrag zu erzielen. Und die EU hat die Einfuhr von so behandeltem Fleisch verboten. Dann kam eben das Streitschlichtungsgremium auf den auf die Bühne, weil natürlich diese Exportländer das gar nicht gut fanden, dass sie ihre Ware nicht exportieren könnten. Das Machtwort, was die WTO da im Endeffekt gesprochen hat, war, dass das tatsächlich so nicht zulässig ist, dass die EU ihren Markt nicht schützen darf vor solcher Ware. Und deswegen hatten dann Kanada und die USA das Recht, Europa mit Strafzöllen zu belegen. Also immerhin musste der Markt nicht geöffnet werden für so wachstumshormonbehandelte Tiere.
Ich kann mich auch unter Strafe dafür entscheiden, keinen.
So würde ich das jetzt interpretieren. Ja. Ich weiß auch leider nicht, aus welchem Jahr das ist. Also es kann natürlich auch sein, dass das schon 10 Jahre her ist und da hat sich vielleicht auch was getan. Gerade auch, ja.
Ein Bereich, der noch nicht so stark liberalisiert ist, ist ja auch noch die Landwirtschaft. Wie sieht es da aus?
Ja, Landwirtschaft ist natürlich ein kritisches Thema, denn es geht um Lebensmittel, die natürlich mehr als nur einen Warenwert haben. Jeder Mensch braucht Lebensmittel. Und Preise hängen natürlich von unglaublich vielen Faktoren ab. Also zum einen zunehmender Bedarf an Tierfutter und Bevölkerungswachstum steckt natürlich die Nachfrage. Was natürlich auch reinspielt, sind Lebensmittelspekulationen, das Wetter offensichtlich, aber auch Konflikte, also wenn es um Agrarland auch manchmal geht. Gerade um 2008 konnte man ja einen sehr starken Anstieg der Lebensmittelpreise verzeichnen, was eben auch zu Hungerrevolten geführt hat. Und hier wird einfach ganz klar dieses Nord-Süd-Gefälle wieder spürbar, was wir ja schon mal gestreift haben. Und der globale Süden leidet einfach unter der Konkurrenz. Also Konkurrenz aus Industrieländern, weil diese eben auch noch das Geld haben, ihre Agrarproduktion zu subventionieren. Deswegen war auch die Idee, da hat sich die Welthandelsorganisation lange mit beschäftigt, das nennt man die sogenannte Doha-Runde. Seit 2001 geht der Prozess, ist nie wirklich abgeschlossen worden. Doha ist eine Stadt in Katar, deswegen heißt es so. Da hat sich zum Beispiel eben innerhalb der WTO, innerhalb der Mitgliedsländer nochmal zwei Gruppen rausgestellt. Einmal die Kernsgruppe, das sind große Getreideexporteure wie Australien, aber auch Südafrika und Brasilien. Deren Interesse liegt natürlich in der Senkung von Einfuhrzöllen, damit sie exportieren können, aber auch der Senkung von Subventionen, weil sie selbst nicht subventionieren und dadurch natürlich der Wettbewerb zu ihren Ungunsten verzerrt wird. Und andererseits die G90-Länder, das sind eben vor allem nicht Industriestaaten, die sehr stark auf Landwirtschaft eben ausgerichtet sind, eben auch kleinbäuerische Landwirtschaft, die leiden natürlich besonders unter Subventionen, aber eben auch unter Klimawandel. Gut, das ist jetzt nochmal ein anderer Topf. Einfuhrzölle sind denen jetzt relativ egal, weil die produzieren sowieso für Eigenbedarf, aber Subventionen sind auch hier ein ganz großes Problem.
Warum gibt es die Subventionen und warum sind sie auch problematisch gleichzeitig?
Also Vorteile von Subventionen sind, also die mit der Gründung der EU, seit der Gründung der EU gibt es eine gemeinsame Agrarpolitik und seitdem ist auch dieses Thema der Subventionen da. Und zwar ist die Idee natürlich gewesen, den Lebensstandard europäischer Bauern zu heben, was ja prinzipiell eine gute Idee ist, weil ja Agrar gerade auch viel abgehängt wurde vom Dienstleistungsbereich. Viele Menschen sind aus den ländlichen Gegenden in die Städte gezogen und dem sollte eben entgegengesteuert werden. Probleme sind aber einmal diese globalen Probleme, die wir schon angesprochen haben, aber eben auch, es werden vor allem große Betriebe gefördert. Das heißt, Kleinbäuerinnentum in Deutschland gibt es ja fast gar nicht mehr. Das sind alles hochtechnologisierte Betriebe. Es führt eben auch zu Überproduktion, die für den Export dann im Endeffekt bestimmt ist. Preise sind tatsächlich gestiegen, trotz Subventionen. Genau, und das Problem ist natürlich, so eine Subvention, das können sich natürlich auch nur wirtschaftlich gut dastehende Staaten leisten, wie etwa die EU und die USA. Also EU natürlich kein Land, ne, sondern ein Zusammenschluss, aber und andere Länder können das eben nicht, und das führt jetzt dazu, wenn das vor Ort zum Beispiel dann einfach Importprodukte aus Europa teilweise günstiger sind als lokal produzierte Produkte. Also man spricht dann eben auch teilweise von Dumping, von Verkauf unter Wert. Und da werden natürlich lokale Märkte zerstört, auch Arbeitsplätze, also Märkte, Arbeitsplätze, alles. Und gleichzeitig können diese Menschen natürlich auch nicht exportieren, weil sie exportieren wollten, würden sie ja auf dem europäischen Markt auch mit subventionierter Ware, genauso mit subventionierter Ware konkurrieren. Das ist einfach, ja, sie sind da einfach durch die Subventionen nicht konkurrenzfähig. Und wenn wir jetzt nochmal rekapitulieren, wenn jetzt ein Land einen Kredit bekommt vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, muss es ja sogar zwangsweise seinen Markt öffnen. Das heißt, dieses Land darf dann ja nicht mal mehr Importzölle erheben, um zu verhindern, dass sein Markt überflutet wird von EU-Exporten. Hm. Genau, das kennt man ja zum Beispiel von Geflügelresten oder von Milchpulver, die aus Europa in großen Mengen in verschiedenen afrikanischen Ländern vor allem landen.
Die berühmten Hühnchenschenkel. Gibt es keine Regeln, die genau das, was du jetzt erzählt hast, verhindern?
Also theoretisch, es gibt ja dieses Anti-Dumping- und Anti-Subventionsrecht. Und genau, Zölle und Subventionen als sogenannte tarifäre Handelshemmnisse, die unterliegen Beschränkungen, weil eben klar ist, okay, sie sind ein Eingriff in den freien Marktausgleich. Und freier Markt ist ja quasi das Nonplusultra-Ziel aller dieser Organisationen. Wenn man sich jetzt aber die WTO-Regeln ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, okay, direkte Unterstützungszahlen an Bauern, und so funktionieren EU-Agrarsubventionen, sind erlaubt. Und wir haben das eben schon angesprochen, der Staat braucht natürlich große finanzielle Mittel und natürlich auch eine funktionierende Verwaltung, um das umzusetzen. Das ist eben in den meisten Staaten nicht gegeben. Und was tatsächlich komplett verboten ist, sind Einfuhrquoten oder Zölle auf Billigimporte. Und das wäre natürlich was, das könnten auch strukturell schwächere Staaten umsetzen, im Gegensatz zu Agrarsubventionen. Aber genau das ist dann verboten. Und vielleicht noch ein Punkt, spielt jetzt da ja nur so halb mit rein, dass ja auch zum Beispiel die EU Importzölle hat auf Verarbeitetes, aber nicht auf Unverarbeitetes oft. Also es ist zum Beispiel Kakao produzierende Länder wie Ghana, die können ganz einfach Kakao exportieren in die EU, aber keine Schokolade. Dadurch bleibt natürlich auch der Großteil der Wertschöpfungskette und somit der Großteil des Geldes einfach weiterhin in den Industrienationen.
Welches Fazit ziehen wir jetzt daraus?
Ich würde mal sagen, also diese drei Organisationen sind doch unterschiedlicher, als man denkt, obwohl sie natürlich alle mit viel Geld hantieren auf einem globalen Markt. Ja, nach den Prinzipien des Freihandels. Alle sind sie umstritten, und was ganz klar deutlich wird, ist das Nord-Süd-Gefälle in unseren internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
Damit hätten wir uns die drei Welthandelsorganisationen unter die Lupe genommen. Wer noch nicht genug hat oder gerade reingeschaltet hat, nach der Musikpause geht's weiter. Wir nehmen unter die Lupe, und zwar Freihandelsabkommen und was sie mit der Weltbank zu tun haben.
Weltfunk.
Wir sind im Weltfunk Donnerstagabend. Unser Thema ist globaler Handel. Wir, Dani und Sandro, sind hier von den Zugvögeln. Globale Finanzströme wollen wir untersuchen. Ströme nicht so genau, aber
Investitionen,
IWF, Weltbank. Wenn wir uns den globalen Handel von heute angucken, dann kommen wir nicht drum herum, uns mit dem Thema Freihandel auseinanderzusetzen.
Dabei muss man erst einmal unterscheiden zwischen Freihandel als Idee, Güter ohne Einschränkungen, also zum Beispiel staatliche Auflagen zu handeln, und Freihandelsabkommen. Die Wiener Soziologin Sabine Frerichs beschreibt Freihandel als moralische Idee. Nach der ökonomischen Theorie befördere die Liberalisierung der Märkte eine effizientere Arbeitsteilung zwischen den Volkswirtschaften der Welt. Dies verspreche Wohlstandsgewinne für alle. Sabine Frerichs sagt aber auch, dass dadurch eine größere Abhängigkeit der Staaten untereinander besteht.
Und dass das Ganze einen Einfluss darauf hat, wie wir zusammenleben. So beschreibt sie, dass eine ökonomische Liberalisierung auch einen Wandel der Solidarität mit sich bringt. Die einen gehen als Gewinner, die anderen als Verlierer aus. Das ist also Freihandel. Und was sind jetzt Freihandelsabkommen?
Freihandelsabkommen sind Abkommen, die zwischen zwei oder mehr Staaten oder Staatenbunden entstehen. Sie sind also etwas wie Verträge, in denen geregelt wird, wie der Verzicht auf Handelshemmnisse aussehen soll. Warum gucken wir uns jetzt Freihandel an, wenn es um Welthandelsorganisationen, Weltbank und Co. geht?
Freihandel spielt eine wichtige Rolle in der heutigen Welt. Wenn man sich beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt anguckt, sieht man, dass allein die Mitgliedstaaten der EU und USA fast die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Um zu verstehen, warum die heutigen Industriestaaten auf Freihandel setzen, müssen wir ein wenig in die Geschichte zurückblicken.
Wo heute Freihandel bei Industriestaaten in ist, um sich eine wirtschaftliche Vormachtstellung zu sichern, war Protektionismus früher das Mittel der Wahl. Das heißt, dass sich am Anfang ihrer industriellen Entwicklung im 19. Jahrhundert, versucht haben, ihre eigene Wirtschaft durch Zollschranken zu schützen.
Die USA und Großbritannien belegten zu Beginn ihrer Industrialisierung im 19. Jahrhundert die Einfuhr von Industriegütern noch mit hohen Zollschranken. Deutschland, beziehungsweise davor das Deutsche Reich, schützte seine Wirtschaft noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts durch hohe Zölle vor der ganzen Konkurrenz. Sobald die Industriestaaten dann aber entwickelter waren, senkten sie die Zölle.
Also zahlt sich mal mit konkreten Vor- und Nachteilen des Freihandels zu beschäftigen. Als Vorteile seien da zum Beispiel genannt, Autohersteller können angeblich eine Menge Geld sparen, wenn sie ihre Rücklichter nicht mehr in unterschiedlichen Farben für Europa und die USA ziehen müssen. Eine erweiterte Wahlfreiheit der Konsumenten dank gemeinsamer Standards, es kann schließlich jetzt auch in Übersee gehandelt werden. Dann kommt dazu weniger Bürokratie, weil Ausfuhr- und Einfuhrgenehmigungen durchaus sehr komplex sind. Außerdem wirtschaftliche Freiheit innerhalb von Staaten, Freihandel und allgemein ökonomische Interdependenz zwischen Staaten, all das verringert die Konfliktgefahr. Außerdem folgt das Ganze einer Logik von mehr Konsum, mehr Arbeitsplätze, mehr Wachstum.
Es gibt natürlich auch Nachteile, die man sehen kann. Das sind ganz klar, bei Nahrungsmitteln ist es eventuell nicht sinnvoll, einen Wettbewerb zu haben oder Wettbewerb zu erhöhen, weil Lebensmittel alle benötigen und weil eh schon bei Lebensmittelüberschuss fast 1 Milliarde Menschen hungern. Wenn man jetzt auch auf den Suffizienzgedanken schaut, also weniger konsumieren, wir wollen keine Wachstumsspirale, dann macht Freihandel auch keinen Sinn mehr. Außerdem wird beklagt, dass die Vielfalt bedroht ist. Wir haben zum Beispiel Saatgut, das bedroht ist, wenn hier nur noch wenige konkurrenzfähige Produkte sich behaupten können, dann geht das natürlich zulasten der Vielfalt.
Außerdem wird FreihandelsbefürworterInnen vorgeworfen, undemokratische Prozesse zu unterstützen. Ein Beispiel ist EPA, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den 78 AKP-Staaten. Das sind ehemalige europäische Kolonien in Afrika, in der Karibik und im Südpazifik. Die EU übt ihr immensen wirtschaftlichen Druck auf afrikanische Verhandlungspartner aus. Sie entzog beispielsweise Staaten, die EPA nicht unterschreiben wollten, den zollfreien Zugang zum europäischen Markt.
Deren Produkte wurden dementsprechend teurer und verloren an Attraktivität für europäische Importeure. Regierungen wie die kenianische beugten sich diesem Druck nach anfänglichem Widerstand und knickten dann aber ein. Kritik an Freihandelsabkommen wie EPA ist auch, dass diese das kaputt machen, was Entwicklungszusammenarbeit von der Idee her eigentlich richten soll.
Die Frage dabei ist, was das Ganze mit der WTO, der Welthandelsorganisation, zu tun hat. Nach den Regeln der Welthandelsorganisation sind die extrem günstigen EU-Einfuhrzölle für afrikanische Güter nicht erlaubt. Die EU hat daraufhin die EPAs auf den Weg gebracht, die aber alle über das hinausgehen, was nach WTO-Vorgaben nötig wäre. Obwohl von der WTO nicht gefordert wird, dass keine neuen Ausfuhrzölle und Schutzzölle eingeführt werden dürfen, hat die in den EPAs darauf bestanden.
Die Kritik an den Handelsabkommen wirft auch die Frage auf, wem sie nützen. Der Wirtschaftsjournalist Norbert Hering meint beispielsweise, dass CETA und TTIP Dritten keinen Nutzen bringen. Er sagt, die Freihandelsabkommen erlauben es dem Westen, die Standards für den Handel zu setzen, zulasten der Menschen in den Ländern des globalen Südens.
Norbert Hering sagt, dass Freihandel funktionieren kann, aber nur bei gleichen Voraussetzungen. Ganz anders sähe das aus, wenn eine hochindustrialisierte, große Region wie Europa ein Abkommen mit armen, schwach entwickelten Ländern und Regionen, zum Beispiel in Afrika, schließe. Freiwilligkeit sei dabei kaum gegeben, denn arme Länder, die nicht wie China das Faustpfand eines riesigen Marktes hätten, seien regelmäßig in der schwächeren Position und würden immer wieder genötigt, Abkommen zu schließen, die sie eigentlich nicht wollen. Als Druckmittel werden gerne Gelder aus der Entwicklungshilfe genommen, die gekürzt werden können, oder Handelsprivilegien im Agrarsektor werden entzogen.
Laut Norbert Hering sind alle führenden Industrienationen führend geworden, indem sie auf Protektion heimischer Schlüsselbranchen setzten. Unbedingten Freihandel würden die führenden Länder immer erst dann einfordern, wenn sie mit solchen Methoden die technologische Führerschaft errungen hatten und diese ungehindert ausspielen wollten. Sein Statement zu dem Thema ist eindeutig und lautet folgendermaßen: Europa ist eine technologisch führende Wirtschaftsmacht. Wenn wir unseren wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den Schwellen- und Entwicklungsländern durchsetzen wollen, sind Nicht-Diskriminierungs- und Investorenschutzabkommen à la CETA und TTIP die richtige Strategie. Aber die Sonntagsreden von Entwicklungszielen und Entwicklungshilfe sollten wir uns dann schenken und uns nicht wundern, wenn wir immer höhere Mauern und Zäune errichten müssen, um die hoffnungslose Bevölkerung unserer Partner daran zu hindern, sich durch Grenzübertritt ihren Teil von den Früchten dieser Partnerschaft zu holen.
Andreas Eckert schrieb für die Bundeszentrale für politische Bildung, dass Länder des globalen Nordens anderen Ländern gern offene Märkte verordnen würden, selbst aber oft weit davon entfernt seien, ihre eigenen Märkte zu öffnen. Viele Länder nehmen seiner Meinung nach auch heute noch eine ähnliche Position im Weltsystem ein wie in der Kolonialära. Oft fänden sich deutliche Phänomene quasi kolonialer Kontrolle, etwa im Rahmen ökonomischer Strukturen und Prozesse. Diese Kontrolle werde nun nicht mehr von klassischen Kolonialmächten ausgeübt, sondern verstärkt von einer internationalen Organisation wie der Weltbank oder dem IWF.
Das war die Verbindung zwischen Freihandel und Welthandelsorganisationen. Wir haben uns auch viel mit der Kritik daran angeschaut. Jetzt ist es aber ein bisschen Zeit für Musik von Kein Zweiter mit Mike Ruby. Und später schauen wir doch einfach mal, was gibt es eigentlich für Alternativen zum Freihandel? Oder gibt es überhaupt Alternativen?
Auch sehr spannend. Unbedingt dranbleiben.
Ihr hört den Weltfunk Radio Free FM. Und wir kommen zum Thema Freihandelsabkommen. Dazu haben wir Thomas Eberhard Köster in der Leitung, der ein bisschen mehr Ahnung hat als wir. Thomas Eberhard Köster ist Teil des ATTAC-Koordinierungskreises. Das ist eine Art Vorstand- oder Sprecherinnenkreis. TTIP, CETA, die EPAs. In den Medien sind diese Freihandelsabkommen stark vertreten in den letzten Jahren. Liegt es daran, dass wir mehr Freihandelsabkommen haben, oder ist einfach die Aufmerksamkeit größer geworden in letzter Zeit?
Beides. Also wir haben tatsächlich nach dem Scheitern der WTO Verhandlungen die Strategie, dass immer mehr Freihandelsabkommen abgeschlossen werden, die im Prinzip die Verhandlungen der WTO, die gescheitert sind, mehr oder weniger ersetzen sollen. Das ist die eine Seite. Also wir haben immer mehr Freihandelsabkommen. Die andere Seite ist die, dass tatsächlich mit TTIP vor allem in der Bundesrepublik die Aufmerksamkeit für diese Freihandelsabkommen deutlich gesteigert wurde.
Warum hören wir so wenig von den EPAs? Liegt es daran, dass wir hier in Europa eher davon profitieren? Oder hat das einen anderen Grund?
Ja, es ist schon ein Stück weit so, dass von TTIP und von CETA die Bevölkerung in Europa natürlich deutlich stärker auch negativ betroffen ist oder sich betroffen fühlt. Während die EPAs vor allem zulasten der Länder Afrikas gehen und da die Aufmerksamkeit nicht so groß ist.
Wie hat die Widerstandsbewegung gegen TTIP aufgenommen, dass gerade Donald Trump sich gegen TTIP gestellt hat?
Man muss da relativ deutlich unterscheiden zwischen den Gründen, warum Donald Trump gegen TTIP ist und den Gründen, warum die Bewegung in Europa und auch in den USA gegen die TTIP ist. Donald Trump will im Prinzip eine massive Bevorzugung der US-amerikanischen Industrie, also betreut eine chauvinistische Handelspolitik, während der Kritikerinnen und Kritiker in Europa, in den USA, es darum geht, eine Handelspolitik, die zugunsten der großen Konzerne läuft, zu kritisieren und anzugreifen. Also es sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Donald Trump will die nationale Industrie der USA fördern. Die Kritikerinnen in Europa, in den USA, die wollen im Prinzip die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher schützen.
Wer profitiert denn davon, dass sich Länder wie USA oder Großbritannien protektionistisch geben? Insbesondere gegenüber ärmeren Ländern profitieren die schließlich von Freihandelsabkommen.
Also ich glaube, man muss zwei Dinge da nochmal ein bisschen unterscheiden. Also zum Erstens ist es so, dass vor allem die global agierenden Konzerne profitieren. Und diese global agierenden Konzerne sitzen halt in erster Linie in den Ländern des Westens, also USA, Europa, Japan. Neuestem macht es auch noch in China. Also es sind in erster Linie Konzerne, die profitieren und weniger Länder. Diese Konzerne aber haben halt in der Regel auch eine Basis in national in Ländern, und da ist es halt so, dass es in den afrikanischen Ländern keinen Konzern gibt, der von den Freihandelsabkommen profitiert und deshalb diese Länder deutlich stärker betroffen sind, negativ, als die reichen Industrieländer. Und der zweite Punkt, durch diese Freihandelsabkommen wird es diesen ökonomisch schwächeren Ländern verunmöglicht, eigene industrielle Strukturen beispielsweise aufzubauen oder ihre Nahrungsmittelproduktion zu schützen.
Wenn man im Internet nach Alternativen zu Freihandel sucht, findet man auf eurer Website das sogenannte alternative Handelsmandat. Was ist das?
Also ab 2009er Jahren, wo gesagt wurde, wir können nicht nur immer kritisieren, was wir falsch finden am Freihandel, sondern wollen unsere Alternativen formulieren, wie kann denn ein gerechter Welthandel aussehen. Und in diesem alternativen Handelsmandat sind ein paar Kernprinzipien beschrieben, die so eine alternative Handelspolitik beschreiben würde. Dass zum Beispiel Menschenrechte geschützt würde, dass es keine Freihandelsverträge geben darf, die die öffentlichen Dienstleistungen privatisieren. Das Recht, das festgeschrieben wird, dass Regierungen, Nationalregierungen ihre eigene nachhaltige Entwicklung definieren dürfen. Solche Dinge sind da beschrieben und im Prinzip ist es ein Wandel in der Grundanlage von Handelsverträgen, dass man nicht mehr sagt, das Grundprinzip der Handelsverträge ist das, alle Märkte zu öffnen, sondern das Grundprinzip ist, sich an den Bedürfnissen der Menschen und an dem Schutz der Natur zu orientieren. Und die müssen beide Vorrang haben vor den Interessen von Konzernen. Das ist so das Grundprinzip. Und dann sind halt 10 verschiedene Bereiche definiert in diesem Handelsmandat. Zum Beispiel zur Nahrung, zu Auslandsinvestitionen, zu Arbeitnehmerinnenrechten, zur Regulierung der Banken- und Finanzenbereiche, wo nochmal ein bisschen konkretisiert wird, wie denn so eine alternative Handelspolitik oder ein alternative Handelsabkommen aussehen können.
Wie könnte das alternative Handelsmandat in die Praxis umgesetzt werden? Und hat es überhaupt eine Chance?
Naja, wir haben zurzeit die Situation, dass jetzt auch mit dem Scheitern von TTIP die Auseinandersetzung um die Freihandelsabkommen immer politischer werden. Das heißt, es wird darum gehen, wie sich die Bewegung für eine alternative Handelspolitik verstärkt. Das wird nicht funktionieren, wenn sich nur die Regierungen darum kümmern, sondern es muss gelingen, im Prinzip so eine Bewegung, wie wir es in den letzten 2 Jahren gegen TTIP in Deutschland hatten, auch für ein alternatives Handelsmandat aufzustellen. Wir haben ja dieses Jahr den G20-Treffen in Hamburg. Da wird es sicher auch von den Gegenaktivitäten eine große Rolle spielen, wie so eine alternative Handelspolitik aussehen kann.
Welche konkreten Schritte müssen die AktivistInnen gehen, wenn sie sich nicht mit den Freihandelsabkommen zufrieden geben wollen?
Also es laufen ja noch 2 Aktivitäten. CETA ist ja zwar jetzt beim Europäischen Parlament durch, aber muss jetzt noch in die nationale Ratifizierung. Wir sind weiterhin daran aktiv, die Ratifizierung zu verhindern. Also das CETA ist noch nicht durch für uns, sondern die Auseinandersetzungen laufen. Das zweite sind die Verhandlungen um TISA. Da läuft zurzeit eine Initiative, die TISA genauso zum Thema zu machen wie TTIP, zu kritisieren und den Abschluss von TISA zu verhindern.
Vielen Dank, Thomas Eberhard Köster von ATTAC zu Freihandelsabkommen. Gibt es noch irgendwas, was unbedingt gesagt werden sollte?
Naja, was eben schon angesprochen wurde, es wird nur gelingen, sich für eine andere Handelspolitik einzusetzen, wenn es dafür eine starke globale Bewegung gibt, die sich dagegen einsetzen. Also wenn die verschiedenen Akteure, die da sind, also diejenigen, die aus Arbeitnehmerrecht nicht gegen Freihandel sind oder diejenigen, die aus Umweltschutzgründen gegen Freihandel sind oder diejenigen, die die Länder des Südens unterstützen wollen, wenn die alle zusammenkommen, um sich für eine alternative Handelspolitik einzusetzen. Und wie gesagt, da ist das G20-Treffen Anfang Juli in Hamburg ein guter Ort, um dort seine Kritik auszudrücken. Es wird dort einen Alternativgipfel geben, wo genau diese Fragen diskutiert werden. Es wird Aktionen der Zivilunion geben und es wird eine große Demonstration geben. Also dort ist ein ganz guter Ort, wo diejenigen da sind, die G20, die eine Freihandelspolitik betreiben und denen man dort eine alternative Handelspolitik entgegenhalten kann.
So, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser schönen Weltfunksendung angekommen. Ich darf noch mal kurz zusammenfassen, was wir so zusammengetragen haben. Wir haben uns jetzt ja relativ intensiv beschäftigt mit 3 Organisationen. Mit der Weltbank, mit dem Internationalen Währungsfonds und mit der Welthandelsorganisation. Alle 3 Organisationen der UNO bestehen so seit dem Zweiten Weltkrieg, also schon eine ganze Weile. Und zwar haben wir festgestellt, okay, der Internationale Währungsfonds macht vor allem Währungspolitik, gibt Kredite zur Überbrückung von Defiziten und koppelt das aber an Bedingungen wie Marktöffnung, Privatisierung, Strukturanpassung. Dann haben wir die Weltbank. Die Weltbank investiert in zum Beispiel Infrastrukturprojekte, Armutsbekämpfung, ist quasi die weltweit größte Entwicklungshilfeorganisation und als solche aber eben ebenso wie der IWF natürlich nicht unumstritten, weil sie auch schon einige schwachsinnige Projekte finanziert hat. Wir haben viel geredet über Umsiedlungen im Rahmen von solchen Projekten, über Förderung ja, fragwürdiger Projekte wie Braunkohlekraftwerke. Als letztes haben wir uns angeschaut die Welthandelsorganisation, die mit deutlich weniger Geld hantiert und in dem wir auch nicht dieses Problem haben mit den reichen Geldgebern und armen Empfängern. Genau, die Welthandelsorganisation baut Zölle ab, ist dabei sehr erfolgreich, aber die Bedingungen, die sie schafft, sind auch nicht immer das, was vor allem Agrarexporteure außer der EU und den USA brauchen. Genau.
Nächsten Monat am 13. April haben wir dann unsere nächste Sendung. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann oder ihr möchtet sie nachhören, weil ihr was verpasst habt, ihr könnt sie immer runterladen auf freefm.de. Ihr sucht einfach nach Weltfunk oder nach Zugvögel. Und wenn ihr Lob oder Kritik habt, Anregungen, dann schreibt diese gerne an ulm@zugvogel.org. Verantwortlich für die Sendung waren dieses Mal
Sandro Eiler und
Daniela Beckmann. Vielen Dank und bis zum 13. April.